So, guten Morgen miteinander. Wir sind als Gemeinde, lesen wir im Moment im Johannesevangelium. Wir haben diesen Bibelleseplan, wo wir im Moment bei Kapitel 9 sind. Wir lesen jede Woche ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Wir sind im Moment bei dieser Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen. Jetzt die letzte Woche den Text gelesen haben, denen ist vielleicht schon etwas aufgefallen. Finde ich spannend, wie es dann in Filmen oft auch manchmal auch anders dargestellt wird. Aber wir haben dieses Thema auch Blindheit, Heilung, das wir heute Morgen etwas beleuchten möchten. Und ihr habt gesehen, da sind ein paar Leute unter uns, die haben so eine schwarze Maske. Und zwar nicht, weil sie gekommen sind, um zu schlafen, sondern sie wurden gebeten, heute beim Eingang oder gefragt, ob sie mitmachen, einfach mal da zu sitzen und nichts zu sehen. Und mal für jetzt seit bisschen mehr als eine halbe Stunde macht ihr dieses Experiment mit. Ihr dürft jetzt diese Maske mal abnehmen und wieder zu den Sehenden kommen. Jetzt würde ich gerne zwei, drei Leute fragen, so, wie hat sich das angefühlt und wie war das für dich so? Was hast du erlebt oder was hast du gespürt? Darf ich jemand von euch fragen, wie hat sich das angefühlt?
Speziell.
Schicksal. Das falsche Mic, warte. Das falsche Mic, excuse. Anderes Mikrofon. Mein Fehler. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also ich konnte mich besser fokussieren. Aber irgendwie war es so ein bisschen frustrierend, wenn man jetzt sagt, oh, man schaut einen Film und du bist da, ja. Ich würde gerne den Autor hören, der sagt, was jetzt passiert. Darum, oder man will die Bibel hervornehmen und man kann sie nicht lesen. Ja, das, oder ich, ja, wenn man mit Leuten redet, dann schaue ich immer auf die Mimik, ich schaue auf den Mund, wie sich der Mund bewegt, bin ich sehr abhängig von dem. Und wenn man das nicht sieht, dann gehen ganz viele Informationen verloren. Und dann fühlt man sich ein bisschen auch verloren. Ja.
Dankeschön. Ich frage noch ein, zwei Leute da hinten. Salome, darf ich dich noch fragen? Wie war das für dich heute Morgen, der Einstieg?
Ja, es ist wirklich so, dass das Gehör geschärft wird, finde ich, weil man ist optisch nicht abgelenkt von den Leuten rundherum. Ich war aber auch froh, dass ich ein Bild hatte, zum Beispiel zu Silja oder zu Cindy. Ich konnte mir oder auch zu Sabine, ich konnte mir die Leute dann vorstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Aber ja, wie schon erwähnt wurde, es geht schon viel verloren. Das ist so.
Merz, darf ich dich auch noch fragen? So, wie hast du dich in der Gemeinschaft hier gefühlt? Wie war das für dich?
Also wie Tim gesagt hat, dass, weil wir die Leute kennen, ist nicht so schlimm. Wir wissen, wer vorne steht. Aber ich glaube auch, dass mein Gehör gar nicht vorbereitet ist, um dann die Stimmen wirklich wahrzunehmen. Wenn jemand Hallo sagt, bräuchte ich länger Zeit, um zu wissen, wer das wirklich ist. Auch wenn die Musik läuft oder so, noch Lärm darum herum ist. Ja.
Dankeschön, merci fürs Mitmachen. Und wer will, kann sie auch wieder aufsetzen. Oder wer das ausprobieren will, darf auch gerne die Augen einfach schließen, wenn ihr mir versprecht, dass ihr dann nicht einschlaft. Das wäre dann meine Gefahr, die ich hätte, wenn ich da jetzt mit geschlossenen Augen da sitzen würde und einfach nichts sehen würde. Wäre das für mich echt auch herausfordernd, denke ich mal. Was mir aufgefallen ist, ist sofort, man ist ein bisschen auch isoliert, oder? Auf Hilfe angewiesen. Ich habe Merz, dich habe ich gesehen, du bist reingekommen, bist abgesessen, da bist du da gesessen und du warst da einfach, oder? Man ist ein bisschen isoliert und getrennt von der Welt um sich herum und gleichzeitig habe ich viele blinde Menschen auch kennengelernt, die sehr sensibel waren, unglaublich viele Dinge gespürt haben, die wir Sehenden manchmal nicht mehr spüren, weil wir so fest uns aufs Augenlicht verlassen. Das ist schon spannend. War mit einem Freund in der Berufslehre, der war blind und das war wirklich sehr eindrücklich, das auch zu sehen, wie er damit umgegangen ist. Meine Frage an uns alle ist aber, wann hast du zuletzt Jesus Danke gesagt für deine Gesundheit, für das, dass du sehen kannst, dass du hören kannst, für deine Sinne, dass die einigermaßen funktionieren, die noch funktionieren? Wann hast du zuletzt gedankt? Weil ich sehe, dass wir oft so Gesundheit ein bisschen selbstverständlich nehmen. Und dabei leben wir eigentlich in einer gefallenen Welt, wo eigentlich Gesundheit nicht der Standard ist mehr. Sondern seit dem Sündenfall ist etwas gebrochen in dieser Welt. Ist unser Körper in einem zerfallenden Modus. Und eigentlich ist alles, was gesund ist, ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und ich glaube, es täte es gut daran, immer wieder auch Jesus zu danken, für dass es gut ist und nicht nur darüber zu klagen, was nicht gut ist. So, als Einstiegsgedanke. Jetzt sind wir heute aber bei dieser Geschichte von Johannes 9, von diesem Blindgeborenen. Eine Geschichte, das sechste der sieben Zeichen, die Johannes in seinem Evangelium erwähnt. Er hat von all den Wundern, die Jesus tat, schreibt er am Schluss, habe ich einige ausgewählt, damit ihr glauben könnt. Also hat sie bewusst ausgewählt, diese Geschichten, und bewusst in seine Beschreibung, in seine Geschichte platziert, um den Menschen zu helfen, zu glauben. Um den Menschen zu helfen, zu sehen, dass Jesus der Messias ist, der versprochen wurde. Das sechste von sieben Zeichen, ein ganz besonderes, weil im Gegensatz zu den anderen gab es dieses Zeichen vorher nie. Es kommt dann in der Geschichte, wir haben es noch nie gesehen. Die Auferweckung des Lazarus, es gab schon im Alten Testament, dass Menschen, die gestorben waren, auferstanden sind. Aber dass ein Blindgeborener geheilt wurde, gab es vorher nie. Das haben wir noch nie erlebt. Ein ganz besonderes Zeichen als Hinweis auf den Messias. Jesus verbindet das dann mit der Aussage, ich bin das Licht der Welt. Ich bin gekommen, um euch Licht zu bringen. Und jetzt nehmt doch bitte die Bibel hervor oder euer Handy oder wo ihr die Bibel dabei habt, und die das auswendig können, können es jetzt rezitieren. Johannes 9, ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und das ist das Erste, was ich glaube, was Gott uns hier zuspricht. Menschen gehen vorüber, Menschen gehen an dir vorbei, und vielleicht bist du wie dieser blinde Mann, der da sitzt in seinem Elend, in seiner Dunkelheit, in seiner Herausforderung, und zu wissen dürfen, dass Jesus nicht einer ist, der nur vorübergeht, sondern Jesus ist einer, der dich sieht. Jesus ist einer, der sich dir zuwendet in deinem Elend, in deinem Schlamassel drin und dich nicht einfach mit Selbstmitleid sitzen lässt, sondern er wendet sich dir zu. Und das möchte ich dafür jetzt beten heute Morgen, dass wir genau das in dieser Geschichte erleben dürfen. Dass wir, die wir da sitzen, die wir hier sind, dass wir erleben dürfen, dass dieser Jesus, dieser Messias, dieser König sich uns heute Morgen zuwendet und zu uns spricht. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für deine Gegenwart, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ein Gott, der sich uns zuwendet. Ein Gott, der Erbarmen hat mit uns Menschen. Wo wir da sitzen, manchmal in unserem Elend, in unserer Dunkelheit, der uns sieht, der weiß, was wir brauchen, und der sich uns annimmt. Und ich danke dir, Jesus, dass du deine Hand bewegst und uns heute Morgen in unseren Herzen begegnest. Und heute durch deinen Geist zu uns sprichst. Dafür bete ich in deinem Namen. Amen. Und wir lesen weiter in der Bibel, Vers 2. Die Jünger sehen das auch, und sie fragen ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und schon hier finde ich so einen krassen Kontrast zu Jesus, oder? Die Jünger sehen hier einen theologischen Fall, eine Problemstellung. Spannend darüber zu diskutieren. Ein Objekt, eine Gegenstandslektion. Aber Jesus sieht den Menschen. Jesus sieht diesen Menschen und erkennt ihn in seinem Herzen. Und die Frage ist, wer hat gesündigt? Es war für sie keine Option, was ist hier das Problem? Sondern sie hatten zwei Optionen so. Entweder er hat gesündigt oder seine Eltern. Im jüdischen Denken war das eine große Frage, dieser Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Krankheit war immer eine Folge von Sünde. Und du denkst, ja, aber der ist ja schon blind geboren. Wie kann er schon gesündigt haben? Im jüdischen Denken gab es diese Vorstellung der vorgeburtlichen Sünde, dass man schon im Mutterleib sündigt. Weiß nicht, wie das gehen soll, ob man dann der Mutter irgendwie zu viel wegfrisst oder wie das funktioniert, oder sie mal tritt im Bauch, ob das auch Sünde ist. Weiß nicht, wie sie das verstanden oder gedeutet haben, aber es gab das in ihrem Denken. Es gibt diese vorgeburtliche Sünde, wo schon bevor du etwas tun kannst, hast du schon gesündigt. Das war ihre erste Option, und die andere war, wenn nicht er, dann müssen es seine Eltern gewesen sein. Weil jemand ist schuld. So, wer ist hier schuld? Wer ist hier schuld? Und da kommt automatisch diese Frage der Vorfahrenschuld ein bisschen ins Spiel. Ich habe mich entschieden, das heute nicht im Detail zu thematisieren. Wenn dich das interessiert, kannst du draußen so ein Paper nehmen. Ich habe das gekürzt, damit wir ein bisschen mit Tempo durchkommen und uns konzentrieren können auf andere Fragen. Es gibt im 2. Mose 20, 2. Mose 35 und Psalm 109 gibt es diese Erwähnung, dass Gott die Sünde der Väter bis ins 3., 4. Glied heimsuchen wird. Und von daher kommt diese Vorstellung der Vorfahrenschuld. Im Jeremia heißt es aber, es kommt ein neuer Bund. Der neue Bund, den ich mit euch schließen werde. Und wie wird er sich äußern, dass diese Vorfahrenschuld im neuen Bund eben nicht mehr gelten wird. Das heißt dort, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Söhne haben dann stumpfe Zähne bekommen. Und Jesus sagt, diese Zeit wird vorüber sein im neuen Bund. Also die Frage der Schuld wird eine andere Dimension haben im neuen Bund. Wenn du möchtest, darfst du es gerne dann nachlesen. Aber das lassen wir heute weg. Wir gehen weiter, weil sie fragen eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges, diese Jünger. Sie fragen, warum, Jesus, warum? Jetzt bin ich schon zu weit. Warum ist dieser eigentlich blind? Diese berühmte Warum-Frage, die wir doch alle auch gerne stellen, wenn etwas passiert, wenn etwas aus dem Ruder läuft, wenn etwas krumm geht. Warum, Jesus? Warum bin ich krank geworden? Warum ist mein Freund gestorben? Warum trifft mich das jetzt? Was habe ich getan oder was hat dieser getan, das? Warum, warum? Ist die Banane krumm? Stellen wir gerne auch die Frage. Und ich glaube, es kann uns helfen, manchmal ein Warum zu kennen, wenn es darum geht, unsere eigenen Muster zu verstehen, oder? Warum ticke ich, wie ich ticke? Warum bin ich, wie ich bin? Warum, warum? Aber wenn es um Schuld geht und wenn es um Krankheit geht, sehen wir irgendwie in der Bibel einen Gott, der sich gar nicht auf diese Ebene runterlässt. Vielleicht hast du schon mal das Buch Hiob studiert. Hiob trifft eine üble Krankheit. Ihm wird alles genommen. Seine Kinder sterben. Bis auf die Frau, es wird alles genommen. Und er stellt in all den Kapiteln stellt er viele Fragen. Und da kommen die Freunde und vieles wird verdächtigt. Vielleicht ist es das, vielleicht warst du ungerecht, vielleicht hast du gesündigt, vielleicht dieses oder das. Warum, warum? Und Hiob erhält all die Kapitel keine Antwort auf diese Frage, warum geht es mir so jetzt? Warum trifft mich dieses Elend? Ich war doch immer gut. Ich habe mir da Mühe gegeben. Ich war doch gerecht. Warum jetzt das? Warum bin ich krank geworden? Warum habe ich diese Diagnose? Warum haben meine Kinder Mühe? Warum dieses? Und Gott gibt hier keine Antwort bei Hiob über all die ganze Geschichte hinweg. Ich denke an Paulus, wo es heißt, er hat an diesem Stachel im Fleisch gelitten. Diese spannende Aussage, wo wir nicht wissen, was es genau ist. War es ein Mensch, der ihn so geplagt hat, wo er Gott gebeten hat, nimm diesen Typen weg? Oder war es eine Krankheit? Oder war es eine Charakterschwäche? Wir wissen das nicht genau. Es gibt viele mögliche Auslegungsversuche. Und Paulus hat Gott dreimal gebeten, Vater im Himmel, bitte nimm diesen Stachel im Fleisch weg von mir. Und das hat Gott ihm gesagt. Warum, warum? Nein. Er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wir verstehen das nicht, oder? Ich denke, ach Gott, das wäre doch so einfach, dir einfach den Paulus kurz zu erklären, warum, dass er sich genügen lassen soll. Also warum braucht er diesen Stachel? Oder erklär doch dem Hiob, was genau hinten dran passiert in dieser Geschichte. Ich habe immer gefragt, warum erklärt Gott Hiob nicht, dass da Satan im Spiel ist und was da abläuft im Hintergrund? Und Gott macht das nicht. Warum? Hier beim Blinden, wo sie fragen, warum ist dieser blind, gibt Jesus keine Antwort darauf. Sagt nicht deswegen oder deswegen. Er ignoriert diese Frage eigentlich total. Und ich glaube, es ist ein kleiner Hinweis für uns, dass Gott einfach auch Gott ist und sein darf und es auch nicht immer nötig hat und auch nicht immer will, uns in alle Details einzuweihen und mitzunehmen. Wir müssen nicht alles verstehen, weil Glaube drückt sich manchmal eben im Glauben aus und nicht im Wissen. Das ist für mich ein tiefes Geheimnis, aber braucht dort auch Demut zu sagen, ja, ich akzeptiere das. Wer will lesen weiter, wie das bei Jesus dann weitergeht? Er sagt nämlich, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also er sagt nicht, warum, warum oder darum, darum, sondern er sagt vielmehr, wozu? Und ich glaube, dass dort eine gesunde Haltung wäre für unseren Glauben und unseren Umgang mit Krisen und Nöten. Weil wir nicht immer rückwärtsgewandt diese Frage warum stellen müssen, sondern es viel gesunder ist zu sagen, okay Jesus, wozu? Weil ich bin jetzt in Schlamassel drin, das kann ich nicht mehr ändern. Aber wozu willst du das brauchen? Wohin soll das gehen? Was soll ich jetzt damit tun? Wozu soll das dienen? Und er sagt, hier, das dient dazu, dass Gott verherrlicht wird. Aber manchmal kriegen wir auch keine Antwort auf das Wozu. Aber ich glaube, das Wozu, wenn Gott es uns zeigt, hat das wie eine Kraft, dass aus stinkigem Mist Dünger werden kann, wo eben Frucht entstehen kann daraus. Dass diese Kraft, die das Wozu hat, das Warum hingegen lässt sich immer in der Vergangenheit sein. Es verändert nämlich nichts. Was hätte es für Hiob geändert, wenn er gewusst hätte, Satan ist im Spiel? Er hätte trotzdem vertrauen müssen. Er hätte trotzdem glauben müssen. Er hätte trotzdem festhalten müssen. Wahrscheinlich wäre er sogar versucht gewesen, in komische Praktiken reinzugehen und weiß nicht was zu tun, um das wieder wegzutreiben, statt diesen Prozess auszuhalten. Wozu? Könnte eine Frage sein, die uns hilft. Und jetzt schauen wir weiter. Was macht Jesus mit diesem Blinden? Als Jesus das gesagt hatte, ab Vers 6, spuckte er auf die Erde und machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Und da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Frage, was ist der Unterschied im Text zum Film? Wem ist es aufgefallen? Genau. Hier im Film muss alles sofort gehen, oder er wird sofort geheilt, wird sofort sehend. Aber das heißt, er wurde sehend, nachdem er hingegangen ist. Also die Heilung auf dem Weg. Und eben nicht so, wie wir es gerne darstellen. Immer alles, gibt mir alles sofort und jetzt und überall. Also, es gibt zwei Wunder in der Bibel, welche davon berichten, dass Jesus mit Spucke geheilt hat. Lass uns kurz darüber sprechen. Ich finde das unglaublich eklig. So, wem geht das auch so? Angenommen, du wärst blind. Und Jesus kommt zu dir und möchte dich heilen. Wer von euch hätte gern dieses Wunder mit Spucke? So. Wenn du weißt, dass Jesus vorher und nachher eigentlich immer mit Worten geheilt hat oder mit einfachen Berührungen. So. Warum die Spucke? Ekelhaft, oder? Wirklich unvorstellbar. Also, spannend ist, dass es damals diese Vorstellung war, dass besonders bedeutende Menschen eine Heilkraft in ihrer Spucke hatten, also im Speichel. Das war so ihre Vorstellung von damals. Und ich verstehe das nicht ganz. Ich kann mir nur erklären, dass Jesus wahrscheinlich einfach eine Methode genommen hat, die bekannt war. Und einfach etwas getan hat, was andere sonst auch tun. Wo Ärzte oder angesehene Lehrer mit Spucke und Speichel irgendwas getan haben. Genau. Und ich frage mich, aber Jesus, jetzt, es ist Sabbat, oder? Und die Juden haben ja das Sabbatgebot, du sollst nicht arbeiten, sondern den Tag heiligen, haben sie unglaublich verschärft in der damaligen Zeit. Also aus dem Nicht-Arbeiten haben sie dann weitere x 100 Gesetze gemacht und da war unter anderem verboten, neben sich zu bücken, es war verboten, auf den Boden zu spucken, weil das kommt ja der Bewässerung gleich vom Boden. Damit ist es Arbeit. Jesus hat in diesem Wunder provokativ dreifach das Sabbatgebot gebrochen. Und ich glaube, es war eine provokative Aktion von Jesus, den wir als Friedefürst feiern und immer wieder auch so ein bisschen als Provokateur wahrnehmen dürfen, was mein Herz besonders freut, habe ich schon gesagt. So, er hat ein bisschen gekitzelt da, um den Jungs auch zu sagen, Jungs, es geht um etwas anderes. Es geht nicht darum, so die Reglemente nach Paragraph 728 zu erfüllen. Es geht darum, dass sich Gott dem Menschen zuwendet. Und der Sabbat ist dazu da, dass der Mensch sich auf Gott fokussieren kann und Gott begegnen kann. Und das erlebt der Blinde hier anders als genau das. Weil im Moment, wo dann seine Augen aufgehen und wieder zurückkommt, das sieht er. Er sieht Jesus. Und ich glaube, dass das, was passieren soll am Sabbat auch, wir sollen diesen Gott wieder erkennen und sehen. Wir sollen ins Licht kommen. Also, Jesus hat hier dreifach Sabbat gebrochen. Er wollte offensichtlich die Juden ihrem Glauben auch herausfordern und ein bisschen so kitzeln ihren Grundüberzeugungen. Und vielleicht auch für uns gut, zwischendurch zu überlegen, okay, was glaube ich und warum glaube ich, was ich glaube? Das sind einfach so normale Sätze, die man irgendwo über Generationen hinweg übernommen hat? Oder sind es Überzeugungen, die ich aus der Schrift heraus gewonnen habe? Ich glaube, auch in unserer Mitte haben wir ganz viele lustige Überzeugungen, die wir einfach ungefragt übernommen haben. Aber vielleicht spannend wäre, uns da in unseren Herzen reformieren und transformieren zu lassen. Und jetzt nehmen wir diesen Heilungsbericht als Ausgangspunkt für eine Frage oder für mehrere Fragen. Die erste Frage ist, warum werden Menschen geheilt? Auch in diesem Warum schwingen ja ein bisschen Probleme eigentlich mit, aber ich möchte mit euch einen Blick so aufs ganze Neue Testament werfen. Wenn wir Jesus anschauen, wenn er geheilt hat oder wenn Kranke zu ihm gebracht wurden, gibt es so drei grundsätzlich zusammenfassbare Kategorien, wie Jesus mit Kranken umgegangen ist. Die erste Dimension, für mich die schwierigste damit umzugehen, sehen wir diese Dimension des noch nicht. Wir erleben nie im Neuen Testament, dass Jesus sagt Nein als endgültige Antwort. Aber dass Jesus spricht mit einem noch nicht oder eben nicht spricht und sagt, ich muss weiterziehen. Markus 1, 35, nachdem da fast Erweckung ausgebrochen ist, bringen sie die Kranken zu ihm. Und Jesus kommt vom Berg, hat dort gebetet und alle sagen, jetzt geht's los, komm, heile alle diese Leute. Und Jesus sagt, ich muss weiterziehen. Und damit sagt er eigentlich all denen, die da warten, noch nicht. Noch nicht. Auch hier keine Antwort, warum denn nicht, Jesus? Warum mir nicht? Warum diesem schon? Warum hier? Es gibt diese Option noch nicht. Aber ich habe sie bewusst oben beim Spitz markiert, in diesem Spannungsdreieck, weil sie war sehr selten im Leben von Jesus. Sie war nicht die Grundregel, sie war sehr, sehr selten. Aber sie kam vor in diesen Geschichten. Und noch nicht heißt aber immer, es ist eine Verheißung auf die Ewigkeit, wo alles sein wird. Das ist eine große Verheißung drin. Die zweite Dimension, die wir sehen in diesem Spannungsdreieck, ist Gott will. Markus 1,40 folgende ist die Heilung des Aussätzigen beschrieben. Es ist ein aussätziger Mann, der sieht Jesus und ruft, Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ich will, sei rein. Also die Heilung geschah aufgrund des Willens Gottes. Johannes 9,6 ist das Gleiche, wo wir das sehen beim Blinden. Der Blinde hat ja nicht Jesus gebeten, mach jetzt etwas, sondern Jesus hat es von sich aus getan. Hat ihn gesehen, hat sich ihm zugewendet und aus eigenem Willen heraus hat Jesus gesagt, hier sei sehend. Und die dritte Dimension, die wir sehen bei diesen Heilungsberichten, ist der persönliche Glaube oder der Glaube von Freunden. Denke an den Bericht aus Markus 2, wo die vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Und es heißt dort, als Jesus ihren Glauben sah, tat er etwas. Und an anderen Orten in der Bibel steht, er konnte nichts tun, weil dort wenig Glaube war. Und das sind die drei Dimensionen, die wir in Bezug auf Heilung irgendwie berücksichtigen müssen. Es gibt dieses noch nicht. Wir sind im Übergang in eine Ewigkeit, in einer jetzt schon und noch nicht Phase. Das Himmelreich ist angebrochen hier. Es ist vieles da. Aber das neue Jerusalem, die endgültige Zeit, ist noch nicht ganz vollendet da. Aber es ist alles vorhanden, damit es geschehen könnte. Es gibt diese Dimension, wo Gott grundsätzlich seinen Willen äußert und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Werke des Vaters zu tun. Und das hat er getan, indem er Menschen mit Dämonen befreit hat, indem er Kranke geheilt hat, hat er gezeigt, dass er grundsätzliche Wille des Vaters zu heilen. Und wir sehen aber, es gibt auch diese Komponente, unser Zutun als Mensch, dass mein Glaube irgendwie auch relevant sein kann in gewissen Situationen. Manchmal sehr, manchmal weniger. Das gibt es. Und wollte unbedingt so diese Spannung heute Morgen aufzeigen zwischen dieser Gottessouveränität, wo Heilung geschieht, weil er etwas tun will, und dem Zusammenspiel von uns Menschen, wo wir glauben und vertrauen müssen. Auch der Blinde musste irgendwie glauben und vertrauen, weil er war nicht sofort gesund. Er hat dann Jesus vertraut, er ging hin, wusch sich und kam sehend wieder. Irgendwo unterwegs ist Heilung geschehen. Irgendwo ist ein Mittun des Menschen drin. Und diese Spannung möchte ich nicht auflösen, sondern möchte immer wieder lernen, damit zu leben. Wir hatten ja im November einen spannenden Talk mit Conny Steiner, wo sie uns ein bisschen mitgenommen hat in ihre Geschichte mit Krankheit und Heilung. Und vielleicht, wenn du es nicht gehört hast, kannst du den Podcast mal noch nachhören. Jetzt einen Gedanken dazu, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir in diesem Spannungsdreieck uns in ein Extrem bewegen, möchte ich, dass wir uns kurz überlegen, was geschieht dann. Wenn wir uns in dieses Extrem vom noch nicht bewegen, gehen wir eigentlich dahin und sagen, weißt du, Heilung ist für später. Wir sind jetzt in der gefallenen Welt, so Gott wird dann später und jetzt noch nicht. Und du fokussierst dich nur darauf, was machst du dann? Gott unglaublich klein. Du limitierst und schränkst ihn ein, sagst, du hast wie eine geschlossene Theologie. Oder man sagt dann auch geschlossene Brüder und man sagt, Gott wirkt nicht mehr in diese Welt hinein. Später kommt es dann im Himmel, kommt dann alles gut, aber jetzt ist alles kaputt und das bleibt so. Und es kann sein, dass das uns zwar schützt in der Seele, weil man wird dann nicht enttäuscht. Wenn du krank bist und nicht für dich beten lässt, ja, dann bleibt die Enttäuschung zumindest aus, wenn dann nichts passiert. Das stimmt. Aber vielleicht verpasst du da etwas. Vielleicht verpasst du eine Dimension des lebendigen Gottes, der in unserer Mitte ist. Dieses Extrem verschiebt Gott eigentlich ins ewige Himmelreich und sagt, jetzt hier hast du keinen Platz. Du kannst vielleicht intellektuell in meinem Kopf etwas tun, in meinen Gedanken, aber nicht am Rest. Das ist irgendwie ungesund. Das nächste Extrem, wenn wir uns darauf fokussieren oder so dahin verschieben und sagen, Gott will immer alles, jederzeit und überall. Will er. Und nicht nur das grundsätzliche Wille, sondern wir schließen dann diese Dimension vom noch nicht und diese Dimension von meinem Zutun schließen wir aus und sagen, Gott will immer und er wird einfach. Dann sind wir entweder in der Gefahr, in einen Fatalismus zu rutschen, sagen, ich bete gar nicht. Wenn er will, kann er mich ja heilen. Oder? Oder wir kommen dann in die andere Gefahr, dass wir Gott um seine Souveränität berauben. Er darf nicht mehr Gott sein, weil du hast entschieden, dass er immer will und dann immer muss. Und dann beraubst du Gott eigentlich um seine Gottheit. Verstehst du das? Das ist ganz auf einem heiklen Weg dann, weil wir dann plötzlich Gott sind und nicht mehr er. Weil plötzlich wird er zur Maschine. Weil wir ihm diese Souveränität wegnehmen und sagen, nein, du willst immer und du musst immer. Also mach mal. Das dritte Extrem ist, wenn wir dann in diesem Spannungsdreieck uns dorthin bewegen und sagen, es hängt alles an meinem Glauben. Wenn ich nur genug glaube, wenn ich nur genug bete, wenn ich nur genug faste, wenn ich nur die richtigen Worte bete, dann wird er tun. Dann wird er handeln. Spürst du, was da passiert? Wie das uns in einen Druck bringt? Weil dann hängt es auch nicht mehr an Gott, weil dann hängt es nur noch an mir selber. Ob ich eben das Richtige tue und genug tue und alle um mich herum auch das Richtige tue. Und das sind wir ganz nahe an der Zauberei. Weil es dann eigentlich nicht mehr groß an Gott hängt, sondern an mir persönlich nur noch. Das sind irgendwie drei ganz heikle Extreme, die alle theologisch begründbar sind. Du kannst zu allen drei kannst du Bibelstellen hervorkramen. Aber wenn wir uns auf einen Punkt fokussieren und Gott nicht zulassen, dass wir in dieser Spannung auch ein bisschen in der Schwebe sind, in diesem noch nicht, dann wird es irgendwie kritisch. Und ich glaube, dass der Versuch, sich in einem Extrem oder einem Extrem zu nähern, dass es ganz stark damit zu tun hat, dass wir das kontrollieren wollen. Wir wollen es verstehen, wir wollen es machen, wir wollen selber. Und ich glaube, ganz viel Heilung im Thema Heilung liegt drin, dass wir Gott Gott sein lassen und gleichzeitig nicht aufhören, unglaublich hungrig ihn zu suchen und uns nach ihm auszustrecken. Eben diese Spannung von meinem Glauben und seiner Souveränität, dass das irgendwo bleibt. Und vielleicht hilft es uns, dass wir auch uns bewusst sind, dass in jeder Geschichte gibt es im Hintergrund einen größeren Rahmen oder eine größere Geschichte. finde gerade das Buch Hiob unglaublich spannend. Eben, das ist eine Geschichte, die im Hintergrund abspielt, die Hiob nie zu Gesicht kriegt. Auch am Schluss nicht. Er wird nie aufgeklärt. Erst im Nachhinein, wo er dann das Buch Hiob vielleicht liest. Ich weiß nicht, ob sie das Buch im Himmel noch geschrieben haben oder wie das dann funktioniert hat oder ob er dann Einblick erhalten hat im Himmel. Und ah, so war das. So war das. Und erst später hat er diese Geschichte im Hintergrund verstanden. Und mir hilft es zu wissen, ich muss diese Geschichte nicht immer verstehen, um Gott treu zu sein zu können. Ich muss das nicht alles haben. Nächste Frage. Wie werden Menschen dann geheilt bei Jesus? Wenn wir jetzt bei diesem Thema Heilung sind und nicht sagen, ja, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. So, wie geschieht dann Heilung? Was müssen wir dann tun, damit Menschen jetzt in unserer Mitte geheilt werden? Jetzt nehmen wir das Modell von Jesus, nehmen wir seine Methode. Wenn wir die sauber anwenden, haben wir dann keine Kranken mehr hier. Das ist super, oder? Genau so machen wir es. So, also, wie heilt Jesus? Einmal sehen wir, wie er mit einem gesprochenen Wort heilt, auf Distanz. Einmal sehen wir, wie er Menschen berührt und sie werden gesund. Einmal sehen wir, wie er selber berührt wird, ohne etwas zu tun und Kraft geht von ihm aus und die Frau wird geheilt. Wir sehen hier zweimal, dass er mit Spucke heilt und sie wieder wegschickt und sie kommen zurück. Wir sehen immer die spannenden Sachen. Ja, welches Modell nehmen wir jetzt? In welchem Fall? Also bei Blinden mit Spucke, bei Taubstummen ebenfalls, bei den Aussätzigen reicht ein Wort, bei den Toten auch, bei den Blutflüssigen, jene mit Blut- und Herzkrankheiten, die müssen dann den Beter berühren. Nein, natürlich nicht. Oder? Spürt ihr, was ist passiert, wenn wir diese Modelle und Methoden wieder loslösen vom Glauben? Auch wieder hier ist einfach, sind wir nahe an der Zauberei. Weil wir versuchen etwas zu tun ohne Gott. Wir versuchen Methoden anzuwenden. Apostelgeschichte 19, 13, folgende. Sehen die Juden, wie die Jünger von Jesus Dämonen austreiben und sagen, das wollen wir auch. Und sie machen es genau gleich. Sie gehen zu den Besessenen, legen die Hände auf, sprechen den Namen von Jesus über ihnen aus, weil das machen die anderen ja auch. So. Und dann geht es ihnen aber übel an den Kragen. Und das ist eine Form von Zauberei. Die Methode anzuwenden, ohne im Glauben in einer Beziehung zu stehen, das ist Zauberei. Und dort merke ich, Freunde, ich bin unglaublich hungrig, mehr zu sehen, wie Jesus in unserer Mitte wirkt. Aber ich möchte Jesus sehen, wie er in unserer Mitte wirkt und nicht mich. Also, lass uns dort gesund in unseren Herzen sein. Heilung ist keine Methode, sondern Gottes souveränes und übernatürliches Wiederherstellungswirken am Menschen. Und fast immer braucht er Menschen dazu. Und das kommt auch noch, wir sehen diese Heilung auf dem Weg. Einige sind direkt geheilt worden, andere verzögert. Dieser wie die 10 Aussätzigen einfach auf dem Weg, unterwegs, indem sie taten, was er ihnen gesagt hat. Was machen wir jetzt heute damit? Ich habe noch einen Teil vorbereitet, wie wir als Gemeinde damit umgehen könnten, aber ich glaube, ich lasse es weg. Ich lasse es weg. Und frage dich persönlich, du hast diese Geschichte jetzt gehört, du hast diese Geschichte diese Woche vielleicht gelesen, bist mehrmals schon in der Bibel über dieses Thema Heilung gestolpert. Was machen wir jetzt? Was machst du jetzt persönlich damit, mit diesem Spannungsdreieck? Was tut es in deinem eigenen Herzen? Wo bist du vielleicht an einem Punkt im Leben, wo du sagst, weißt du, ich habe mich verbissen in gewisse Themen? Vielleicht hast du dich da bei diesem Dreieck irgendwo wiedergefunden, bei einem roten Punkt und du merkst, ach, habe ich selber schon festgestellt bei mir, dass ich mich in ein Thema manchmal verbissen habe und dann wie ein Hund, der nicht mehr loslassen kann, oder kommst du nicht mehr weg. Und ich glaube, es kann helfen, sagen Jesus, ich möchte heute so meine Verbissenheit, die ungesund ist, es gibt eine gesunde Verbissenheit, dieses Ausharren, dieses Ausdauern, aber das Ungesunde, das mich eher knechtet und nicht frei macht, möchte ich ans Kreuz bringen. Ich möchte heute loslassen auch. Und vielleicht merkst du, ah, ich bin eher bei diesem noch nicht Punkt oben und ich möchte heute ganz neu diesen Glauben ergreifen, dass Jesus mit seinem Geist in unserer Mitte ist und immer noch das Gleiche tun kann wie damals. Ist der Gleiche gestern, heute und derselbe. Und vielleicht merkst du, dass du dein Herz ganz neu öffnen willst für seine Realität in deinem Leben. wo du merkst, ich möchte mehr Glauben haben und Jesus mehr zumuten und Jesus mehr die Möglichkeit geben zu wirken, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich Freunden begegne, die krank sind, möchte ich Mut haben, für sie zu beten und Gott die Möglichkeit zu geben, zu wirken. Und vielleicht merkst du, dass du beim Punkt von deinem Glaube bist, wo du ein bisschen auch geknechtet bist, weil du denkst, es liegt alles an dir. Du hast zu wenig gefastet, du hast letzte Woche zu wenig Bibel gelesen, darum ist jetzt diese Woche die Heilung nicht eingetreten. Das kann ja sein, aber es kann uns so stark knechten. Und frag doch du mal Jesus. Jesus, was möchtest du an mir tun heute Morgen? Wir möchten jetzt in ein Lied hineingehen, werden dann noch uns auch Zeit nehmen, für Leute auch zu beten, aber beim nächsten Lied, das wir singen, singen wir Open the Eyes of My Heart. So öffne die Augen meines Herzens. Und Jesus hat da gesagt, ich bin gekommen als Licht der Welt. Ich bin gekommen, die Werke Gottes zu wirken. Wo möchtest du heute, dass Jesus dir das Augenlicht öffnet? Wo brauchst du, dass Jesus kommt und heute Licht in dein Leben bringt? Wo vielleicht Dunkelheit ist, wo du vielleicht in der Dunkelheit sitzt. Wo brauchst du sein Eingreifen bei dir persönlich? Dann sing doch das mit betendem Herzen, dieses Lied.